weiter an die Gebote halten können. Heute nun geht es um Esther. Doch wer war die Frau eigentlich? Esther, das ist die Nichte und Adoptivtochter des Juden Mordechai. Und in der Zeit von 486 bis 465 vor Christus regierte Ahasveros das persische Reich von der Stadt Susa aus. Susa, ihr seht es da auf der Karte, beim rechts ist so ein Pfeil. Die Reste der Stadt liegen heute im Südwesten des heutigen Iran, nahe der irakischen Grenze in der Provinz Khuzestan, am Rande der heutigen Stadt Shush. Jetzt wisst ihr, da wo da ich. Nun hatte der Ahasveros seine Frau Vasti verstoßen und dann gesagt, ich lasse alle schönen Frauen des Landes zu mir kommen, um mir eine neue Königin auszusuchen. So macht man das. Und er wählte schließlich Esther, und die zunächst ihre Herkunft, dass sie Jüdin ist, verschweigt. Und wie wichtig das war, werden wir später dann noch sehen. Der Mordechai, ihr Onkel, der war ebenfalls dann für den König tätig und kümmerte sich um die Geschäfte von ihm. Der König verdankt Mordechai außerdem sein Leben, weil der eine Verschwörung gegen ihn mal aufgedeckt hat. 4 Jahre nun, nachdem Esther die neue Königin wurde, wir sehen da wunderschön die Dekoration, ging es da ziemlich gut mit Parfum und Dienerinnen und ich glaube, die hatte ein angenehmes Leben. Nachdem sie nun ein paar Jahre Königin war, wurde dann Haman, ein Mann, zum Fürsten über das Land bestimmt. Damit war der nun der höchste Beamte des Reiches nach dem König. Und der Mordechai, der wurde nicht berücksichtigt. Nicht mal ein Dankeschön hat der mal dafür bekommen, dass er eigentlich den König gerettet hat. Und nun wurde der Haman, irgend so einer, befördert. Jetzt nimmt die Geschichte seinen Lauf. Es steht in Esther 3, Vers 2. Alle Beamten im Palast waren ihm, Haman, untergeordnet. Sie mussten sich auf Befehl des Königs vor Haman niederwerfen, wenn er an ihnen vorüberging. Nur Mordechai verneigte sich nicht vor ihm. Haman verlangte, dass er wie ein Gott verehrt wird, dass sich die Leute vor ihm verbeugen mögen. Und der Mordechai, der verweigert das jedoch, was den Haman wiederum sehr kränkt. Und daraufhin plant Haman, sämtliche Juden zu vernichten. Doch wie kam der so schnell auf die Idee, hey, der verneigt sich nicht, ich vernichte mal soeben alle Juden. Wir müssen wissen, Haman stammte von Agag, dem König der Amalekiter, ab. Und so können wir leicht verstehen, warum Haman die Juden hasste. Denn Gott hatte den Amalekitern den Krieg erklärt und wollte ihren Namen und die Erinnerung an sie komplett vernichten. Das geht zurück auf die Zeit des Auszugs Israels aus Ägypten, als die Amalekiter Israel angegriffen haben. Mose hat dann Josua befohlen, gegen Amalek zu kämpfen, und ihm gelang dank Gott auch ein großer Sieg. Und schließlich befahl Gott einige Zeit später Saul, die Amalekiter zu vernichten. Doch dieser versagte bei dieser Aufgabe und verlor dabei noch seine Krone. Und weil Saul nicht vollständig gehorchte, überlebten einige Amalekiter. Und einer ihrer Nachkommen ist Haman, der nun beschlossen hat, den alten Feind seines Volkes, die Juden, zu vernichten. Da hat Mordechai einen ganz schön großen Stein losgetreten. Denn selbst wenn Mordechai den Mann nicht respektieren konnte, so hätte er doch wenigstens den Amt und indirekt dem König seine Achtung zeigen können. Und die Antwort liegt aber wohl in der Tatsache, dass Haman eben ein Amalekiter war. Und die Amalekiter waren nun mal die Feinde der Juden. In 2. Mose 17, Vers 16 steht: Weil sie ihre Hand gegen die Herrschaft des Herrn erhoben haben, führt der Herr für alle Zeiten Krieg gegen die Amalekiter. Für alle Zeiten Krieg gegen die Amalekiter. Das bedeutet von Generation zu Generation. Und die Sache mit Haman war also wirklich kein persönlicher Streit, sondern ein persönliches Bekenntnis von Mordechai, dass er in dem Kampf zwischen den Juden und den Amalekitern auf Gottes Seite stand. Wobei Mordechai vielleicht auch nicht gleich damit gerechnet hat, dass sein Verhalten zur Auslöschung der Juden führen könnte. Nun, der springende Punkt ist, Mordechai wurde durch den Mut, stehen zu bleiben und sich nicht vor Haman zu verbeugen, ein Vorbild für Esther. Seine Tat war ein entscheidender Faktor für die Reaktion, die wir später bei Esther sehen. Das gilt auch für uns. Wenn wir anders leben wollen, brauchen wir Vorbilder. Menschen, an denen wir uns orientieren können. Und Menschen wie Mordechai, die den Mut haben, stehen zu bleiben. Welche Vorbilder hast du in deinem Leben? Das können Menschen aus deinem persönlichen Umfeld sein oder auch solche, die du von weitem her siehst oder drüber liest. Wir brauchen Leute, die uns inspirieren. Ich habe eine Frau als Vorbild, die heißt Vivian und die lebt in Australien. Im Norden auf der Insel Tasmanien lebt die auf einer Farm. Mit ihrem Mann Michael und 4 Kinder bewirtschaften die einen großen Bauernhof mit Milchkühen. Und die Vivian, die ist gläubig, die geht zur Kirche, aber ihr Mann, der glaubt nicht so recht, mittlerweile schon, aber dazu war es nicht. Und die Arbeit auf dem Hof, die war recht anstrengend und das Leben auf der Farm aber auch eher isoliert, weil im Norden von Tasmanien, da ist Kaff, Kuhkaff, wie man sagt. Und sie hat sich echt gefragt, ob Gott sie jemals gebrauchen kann, da mitten im Nichts. Und das dachte sie, bevor sie eines Tages einer 23-jährigen jungen Rucksackreisenden begegnete. Und ihr Mann, der Michael, der war mal wieder mit seinem Kollegen, mit seinem Freund in einer Bar was trinken und begegnete dort dieser jungen Frau. Die tranken viel, sie tranken zu viel. Und die Frau trank viel mehr, als sie vertragen konnte. Und schließlich landete sie bei Vivian auf der Couch. Es war eine kurze Nacht. Und der nächste Tag war ein Sonntag. Vivian hat dann die Frau gefragt, ob sie mit in den Gottesdienst kommen möchte. Kann ja mal fragen. Rechne aber eigentlich nicht wirklich damit, dass die Ja sagt. Und zu ihrer Überraschung hat die Frau aber Ja gesagt. In dem Gottesdienst kehrte die Frau zu Gott zurück. Nach einigen Jahren auf Abwägen berührte sie Gott an diesem Morgen und sie übergab da Jesus ihr Leben. Vivian hätte an dem Abend, als ihr Mann diese Frau mitbrachte, auch sagen können, na, so eine Betrunkene will ich nicht im Haus haben. Oder auch einfach nicht fragen können, ob sie mitkommen möchte. Sie hatte den Mut, den für sie Fremde aufzunehmen, zu versorgen und in den Gottesdienst einzuladen. Und die junge Frau, das war ich vor 12 Jahren. Und Vivian ist deshalb mein Vorbild. Gott hat sie gebraucht, um mich auf den richtigen Weg zu leiten. Aber zurück zu Esther. Mordechai hat nun mit dieser mutigen Vorbildfunktion das ganze jüdische Volk ganz schön in Bedrängnis gebracht. Haman, der regt sich richtig fest auf und will nun alle Juden umbringen lassen. Ein Vorbild zu sein, den Unterschied auszumachen, kann uns also auch in richtige Schwierigkeiten bringen. Verstreut im gesamten Persischen Reich lebten etwa 15 Millionen Juden und nun waren alle zum Tode verurteilt. Und so begannen die Juden in den einzelnen Provinzen zu fasten und zu trauern. Nur Mordechai war in der Lage, etwas gegen die Gefahr zu unternehmen. Er wendet sich an Esther und fordert sie heraus, ebenfalls einen mutigen Schritt zu gehen. Er lässt Esther über ihren Diener Hattach ausrichten, dass Haman beim König ein Gesetz erwirkt hat, dass alle Juden umgebracht werden sollten. Die Esther wusste das nämlich noch gar nicht, dass die Nachricht die Runde machte. Und so steht in Esther 4, Vers 9 bis 11, als Hattach zurückkam und meldete, was Mordechai ihm berichtigt hatte, schickte Esther ihn ein zweites Mal zu Mordechai und ließ ihn sagen: Alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palasts geht. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt. Mich hat der König sogar schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Und wir müssen bedenken, dass der Mordechai nicht direkt mit Esther sprechen konnte, sondern der Hattach die Botschaften übermittelt. Und stellt euch mal vor, was Hattach für eine wichtige Rolle hatte. Wenn der irgendein Seich erzählt hätte, dann wäre alles schiefgegangen. Gott benutzt oft unbedeutende Menschen, um wichtige Aufgaben auszuführen. Und der Mordechai, der drängt nun Esther, ihre wahre Volkszugehörigkeit zu offenbaren, zum königlichen Thron zu gehen, um dafür ihr Volk Fürsprache einzulegen. Esther erinnert daraufhin Mordechai, dass niemand, absolut niemand und noch nicht einmal die Königin einfach so in den Thronsaal gehen um eine sofortige Audienz mit dem König bitten durfte. Und falls man das tat, würde man sein Leben riskieren. Und geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir um Ausreden suchen, etwas nicht tun zu müssen? Das Risiko, Jesus nachzufolgen, die Schwierigkeiten, die es dabei geben könnte. Was denken die anderen, wenn ich das jetzt mache? Esther hatte aber noch einen viel krasseren Grund, eine Ausrede zu suchen, Mordechai nicht zu helfen. Ihr Leben stand auf dem Spiel. Wir lesen weiter in den Versen 12 bis 14. Da ließ Mordechai die Königin Esther ausrichten: Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davonkommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Mordechai erinnert Esther an drei ernste Tatsachen. Erstens, dass ihr Status als Palastbewohnerin keine Garantie dafür war, dass sie alle vor dem Tod errettet würde. Der königliche Erlass, der lautete, alle Juden sollen getötet werden. Und Haman würde ganz sicherstellen, dass auch der letzte Jude entdeckt und getötet wird. Als zweites erinnerte Mordechai Esther daran, dass auch die Rettung aus einer anderen Quelle kommen konnte. Hier nimmt Mordechai Bezug auf den Bund von Abraham, dass das Volk Israel vor der Ausrottung bewahrt werden wird. Aber er warnt auch Esther, dass sie trotzdem sterben könnte. Und als drittes betont Mordechai, dass sie nicht zufällig im Palast war. Er betont in Vers 14, vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Esther war nun also dort, um für ihr Volk Fürsprache einzulegen. Und es war jetzt an der Zeit, dass herauskommt, dass sie Jüdin ist. Und wäre Esther nicht in das jüdische Volk hineingeboren worden, hätte sie auch niemals die Nation vor dem Völkermord retten können. Und es scheint fast so, als hätte Gott das so veranlasst, Stillschweigen über ihre Nationalität zu bewahren, als hätte er eine besondere Aufgabe für sie. Gott hatte etwas Größeres vor, denn er hatte sie benutzt, das jüdische Volk am Leben zu erhalten. Und Mordechai, der rechnete mit der Hilfe von Gott. Gott hat Esther genau dorthin gestellt, damit sie den Unterschied für ihr Volk ausmachen kann. Sie kann nicht einfach abwarten und nichts tun, denn auch das wäre ein großes Risiko gewesen. Es ist an der Zeit für sie, einen mutigen Schritt zu gehen. Und so wie Esther sind auch wir, du, ihr alle. Wir sind nicht per Zufall in dieser Welt oder an diesem Ort. Du meinst vielleicht, dass es keine Rolle spielt, wo du wohnst oder wo du arbeitest, aber das stimmt nicht. Wir leben hier als Zeugen für Jesus. Wir sind berufen, uns für Gott einzusetzen. Gott ist nicht zwingend auf uns angewiesen, aber wir dürfen ein Teil von seiner großen Mission sein. Und das bedeutet, dass wir unser Leben mit allen Entscheidungen auf ihn ausrichten und mutige Schritte gehen dürfen. Esther geht einen unglaublichen mutigen Schritt. In Esther 4, 15 bis 17 steht, Esther schickte Mordechai die Antwort, geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen. Fastet für mich, esst und trinkt 3 Tage und 3 Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Da ging Mordechai weg und tat, was Esther ihm gesagt hatte. Esther ruft dazu auf, zu fasten und zu beten. Sogar ihre nichtjüdischen Dienerinnen, die mussten auch mitmachen und mitfasten. Fasten ist eigentlich eine Vorbereitung auf konzentriertes und demütiges Beten. Und da sowieso schon viele Juden fasteten, klagten und weinten, war es nicht schwer, die Juden in Susa zu mobilisieren und für Esther zu beten. 3 Tage lang sollten sie das tun. Esther bereitete sich in der Zeit darauf vor, beim König Fürsprache einzulegen. Die hat sicher lange überlegt, wie sage ich dem das jetzt? Es war eine Sache von Leben und Tod. Und Esthers Worte lauteten, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Sie will Gottes Willen tun, ganz egal, was es sie kostet. Und aus menschlicher Sicht stand alles gegen Esther und den Erfolg ihrer Mission. Denn das Gesetz war gegen sie, weil es niemandem erlaubt war, den König zu stören. Und die Regierung war auch gegen sie, denn im Erlass stand, dass sie als Jüdin getötet werden sollte. Nach dieser Zeit, den 3 Tagen, geht Esther nun zum König und tatsächlich nimmt er sie an. Esther redet aber nicht gleich auf den König ein, sondern lädt den König und den Haman zum Essen ein. Und bei dem ersten Essen, da erzählt sie auch noch nichts, sondern lädt die beiden, den König und Haman, zu einem zweiten Essen ein. Und erst dann bringt sie dem König ihr Anliegen vor. Esther, die hat genau gewartet auf den richtigen Zeitpunkt. Und der Thronsaal, der war definitiv nicht der richtige Ort für die Fürsprache, denn da wurde der König von Gefolgsleuten bedient und es wäre ein Bruch der Palastetikette gewesen, wenn die Königin den Einspruch öffentlich vorgetragen hätte. Es war besser, das Gespräch privat in den eigenen Gemächern zu führen und sie wollte Haman dabei haben, dass wenn sie dem König von dem Komplott erzählte, er das hört. Sie vertraute darauf, dass wenn man ihn quasi überrumpelte, der seine Schuld auch zugeben würde und sie sollte dabei Recht behalten. Der Rest ist Geschichte, die ihr gerne fertig lesen könnt zu Hause. Beim zweiten Essen bittet Esther den König für Frieden, für Erfolg. Und nachher ging's los. Reitende Boten des Königs verbreiteten schnell die Nachricht, dass die Judenverfolgung beendet wurde. Und das große Fest wurde gefeiert. Und noch heute erinnern sich die Juden mit dem Purimfest an ihre Rettung durch Esther. Was für eine spannende Geschichte. Das ist ein richtiger biblischer Krimi. Ich möchte langsam zum Schluss kommen. Wusstet ihr, dass im gesamten Buch Esther von vorne bis hinten nicht ein einziges Mal Gott genannt wird? Könige mögen ihre unabänderlichen Erlasse bekannt geben, aber Gott herrscht auch über sie und erreicht seine Ziele. Und obwohl Gott in diesem Buch nicht genannt wird, ist er im ganzen Buch gegenwärtig und handelt. Das heißt, er hatte sich nicht versteckt, er war nur versteckt. Und das Buch Esther ist auch eine super Veranschaulichung von Römer 8, 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Das bedeutet, dass wir ihm ohne Furcht vertrauen und ohne Zögern gehorchen können. Das ist nicht immer einfach, macht aber genau den Unterschied aus. Es kann auch in unserem Leben Zeiten geben, in denen wir nichts spüren von Gottes Gegenwart. Dann sieht es so aus, als ob Gott sich zurückgezogen hätte, sich verborgen hätte. Und wir kennen nichts von seiner Macht. Das kann durch Sünde verursacht sein oder auch nicht. Wenn es sich um Sünde handelt, dann ist die Lösung einfach oder klar, dann hilft ein klares Bekenntnis weiter. Aber wenn nicht, dann hilft die Gewissheit der Vorsehung Gottes. Denn Gott hat einen Plan. Er kennt meinen Weg, er kennt deinen Weg, auch wenn ich davon vielleicht gerade nichts spüre. Esther ist ein wunderschönes Beispiel einer Frau, die sich Gott hingegeben hat, indem sie sagt, wenn ich umkomme, da komme ich eben um. Esther wurde von Gott dazu benutzt, wirklich Großes zu tun. Sie half, die Nation Israel zu retten, damit schließlich auch der Heiland geboren werden konnte. Esther kann uns in so vielen Bereichen ein Vorbild sein. Sei es, sich ein Vorbild zu suchen, wie sie eines in Mordechai gefunden hat, oder für eine Sache zu fasten und zu beten, oder ihr Leben für ihr Volk, für Gott, aufs Spiel zu setzen. Esther ermutigt uns, in schwierigen Zeiten nicht einfach aufzugeben, sondern gerade dann im ganzen Vertrauen auf die einzige Karte, Gott zu setzen. Gott hat mit jedem von uns einen Plan. Er führt uns auf ungeahnte Wege. Gott kann arme Landarbeiterinnen wie Ruth oder mächtige Königinnen wie Esther benutzen, um seine göttlichen Ziele in dieser Welt zu erreichen. Die Frage ist nicht, wo lebe und arbeite ich, sondern für wen lebe und arbeite ich? Für mich selbst oder für Gott? Erkenne deine Möglichkeiten und lebe den Unterschied. Wir sollten niemals denken, dass die Tage der großen Möglichkeiten schon vorbei sind. Gott bietet auch heute aufregende Möglichkeiten, wenn wir uns nur hingeben, ihm hingeben. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch zu Hause, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder im Krankenzimmer. Gott kann dich gebrauchen, andere zu beeinflussen und seine Ziele zu erreichen. Ich möchte, dass wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen und darüber nachdenken, welches Vorbild habe ich? Habe ich überhaupt eins? Oder hat Gott dir vielleicht ganz aktuell einen Auftrag gegeben? Du hast aber vielleicht noch nicht den Mut gefunden, diesen auszuführen? Frag ihn doch mal. Wir hören Musik im Hintergrund und ich bete dann zum Abschluss. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir da dürfen sein, dass du uns da hingestellt hast, in Bruck und in der Umgebung. Hilf du uns, dass wir den Unterschied können leben, dass wir können zeigen, dass wir zu dir gehören, dass du unser Gott bist, dass du uns errettet hast. Ja, hilf uns, wenn es schwer ist, zeige, dass wir zu dir gehören und zeuge sie. Schenk du uns Mut. Mut, wie die Esther hatte, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Schenk du uns Mut, mit den Nachbarn zu reden, etwas von dir mal zu erzählen. Schenk du uns Mut, jemanden mal einzuladen. Schenkt uns Mut, den Unterschied auszumachen, in dem, wie wir leben, in dem, wie wir vielleicht auch reagieren bei etwas. rüste du uns aus, jeden Tag aufs Neue. Und danke, dass wir mit dir an unserer Seite den grössten und mächtigsten Herrscher haben, den man sich nur mehr vorstellen kann. Danke, dass du bei uns bist. Amen. Wir haben jetzt auch noch während der Lobpreiszeit nachzudenken, mitzusingen, Gott anzubeten.